Als ich jung war, da habe ich einen eindrücklichen Film gesehen. Und zwar hieß der damals Die Wüste lebt von Walt Disney. Ich weiß nicht, wer diesen Film noch kennt. Heute gibt es bestimmt viele andere ähnliche Filme. Aber was mich dort so beeindruckt hat, das war wirklich Wüste. Und ich weiß nicht wo genau, aber irgendwann regnet es dann einmal in dieser Wüste. Und von einem Tag auf den anderen wird aus dieser Wüste, die dürr ist, wo es eigentlich nichts Lebendiges zu geben scheint, wird ein grünes Paradies. Einfach nur deshalb, weil da Wasser hineingeströmt ist. Und ich möchte heute über so einen Vers beten, wie Gott bei uns aus unseren Wüsten so Paradiese machen kann. Jesus selbst, er hat selber mal gesagt, und das steht im Johannesevangelium, das ist mein Predigttext von heute, Johannes 7, ab Vers 37. Und da bitte ich jetzt die Präsentation einzublenden dazu. Hier. Ah, muss ich noch drücken, oder? Kommt. Sehr gut. Also, Ströme lebendigen Wassers. Jesus hat da gerufen, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werde ich aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Wann sagt Jesus das? Was waren noch so die Umstände, wo Jesus so etwas, so einen Ausspruch macht? Es ist sehr interessant, wenn wir uns das ein bisschen anschauen, historisch. Es war nämlich so, Jesus sagt das im Zusammenhang mit einem großen jüdischen Fest. Und zwar dem Laubhüttenfest. Und für uns ist ja Wasser, ist ja eigentlich etwas, das ist für uns normal, alltäglich. Also besonders für meine Generation, wenn wir Wasser brauchen, dann gehen wir zum Wasserhahn, drehen auf und wenn wir genug haben, drehen wir wieder zu. Aber in der Welt, in der Jesus gelebt hat, als er als Mensch auf Erden gelebt hat, da war Wasser etwas enorm Kostbares. Also so ein sprudelnder Bergbach, also das ist hier die Verschaska, für mich ist das so der Inbegriff von einem wirklich sprudelnden Bergbach. Das war damals fast mehr wert wie Gold, könnte man sagen, weil Gold kann man nicht trinken, man kann es nicht essen, aber ohne Wasser, das wissen wir alle, da lebt man etwa noch ein paar Tage und in der Wüste vielleicht ein paar Stunden und dann ist man verdurstet. Also damals war grundsätzlich mal Wasser gleich Leben. Und natürlich der Umkehrschluss, ganz einfach, kein Wasser, das bedeutet einfach schlichtweg Tod. Also das ist so mal die Lebenswelt damals. Wenn Jesus also von Wasser redet, dann redet er mal von Leben. Und wenn er davon redet, dass es Wasser braucht, dann sagt er, wenn ihr kein Wasser habt, dann seid ihr tot. Und das Laubhüttenfest, das wurde einmal im Jahr gefeiert, das war eines der größten Feste, das dauerte 7-8 Tage, je nachdem, wie man das genau rechnet. Und die bauen auch heute noch so Laubhütten, wenn sie das Laubhüttenfest feiern, die Juden. Damals hat man das auch gemacht, das soll eine Erinnerung sein an die Zeit in der Wüste. Also wir sind an einem großen Fest, wir erinnern uns an die Zeit der Wüste, der Wüstenwanderung, wo das Volk Israel in so Hütten gewohnt hat. Und wir können uns vorstellen, in der Wüste war das Leben trocken. Ja, und dann gab es da einen Umzug an diesem Laubhüttenfest. Und ich habe also die Karte hier von Jerusalem, von der Zeit Jesu damals. Also hier oben ist der Tempel. Das war der wichtigste Versammlungsort. Da hat man sich versammelt an den großen Festen. Also beim Laubhüttenfest hat man sich am ersten Tag und am letzten Tag versammelt. Und das nächste Wasser, wenn man hier vom Tempel schaut, das nächste Wasser ist hier unten der Teich Siloach. Und was man da gemacht hat, so als Erinnerung an die Zeit, man hat eine Prozession gemacht, also ein großer Umzug vom Tempel hier runter durch die Stadt bis zum Teich Siloach. Man hat dort ein Gefäß mit Wasser geschöpft und dann ist man zurückgepilgert zum Tempel und die Priester, die sind hinein in den Tempel und die haben dieses Wasser quasi geopfert. Und zwar als Zeichen der Dankbarkeit und als Bitte dafür, dass Gott sie mit dem Wasser versorgt, das sie zum Leben brauchen. Also vor einigen Jahren sah das dann etwa so aus, diese Prozession, das ist jetzt auch schon wieder ungefähr 50 Jahre her, dass dieses Bild gemacht wurde. Also das sind Massen von Menschen unterwegs bei dieser Prozession hier und die tragen hier so Laubbündel und so einfach auch, das gehört mit dazu. Jetzt müssen wir uns vorstellen, also Jesus zieht mit in diesem Umzug. Jesus zieht mit in diesem Umzug. Man läuft, das hat eine Weile gedauert, man läuft da gemeinsam hinunter zum Teich Siloach, um Wasser zu holen. Wasser. Und was macht man jetzt da unterwegs? Man sieht hier, die Leute, die haben hier Bibeln oder Bibelteile dabei. Da wird jetzt nicht einfach nur still marschiert, sondern da werden jetzt Bibelstellen werden da zitiert. Und eines der Lieblingsbücher damals in der Bibel zu Zeiten von Jesu, das war der Prophet Jesaja. Und da steht zum Beispiel drin, und das wurde mit relativ großer Sicherheit, wurde zum Beispiel auch so eine Stelle hier vorgelesen. Da steht im Propheten Jesaja, Jesaja 12, Vers 2 und 3. Ja, so ist mein Gott. Er hat mich errettet und mir geholfen. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter blättern im Prophet Jesaja, dann finden wir noch eine zweite Stelle. Der Herr ruft, ihr habt Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst hierher. Hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch, es kostet nichts. Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann bekommt ihr genug. Ja, nehmt meine Weisungen an, damit ihr am Leben bleibt. Und wir blättern noch ein wenig weiter im Prophet Jesaja. Da steht, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Immer werde ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Also das Ziel dieses Festes war Gott dafür zu loben, dass er versorgt. Gott versorgt. Er gibt uns, was wir zum Leben brauchen. Und zwar auch in Wüstenzeiten. Also nicht nur in der Wüste, auch in Wüstenzeiten. Ich denke, wir alle erleben auch solche Wüstezeiten in unserem Leben. Zeiten, wo du den Eindruck hast, also Leben, ist das wohl nicht, was ich gerade durchmache. Es ist mehr trocken, das ist mehr Kampf ums Überleben. Ja, Wüstenzeiten, das sind Zeiten, wo man überleben muss, wo die Alltage die Quelle zum Versiegen bringen. Wo einem nicht nur der Mund, der Gaumen trocken bleibt, sondern wo die Seele sogar austrocknen kann in solchen Zeiten. Hast du Wüstezeiten erlebt? Oder steckst du vielleicht gerade in einer Wüstenzeit, wo du denkst, dass es ist einfach trocken, einfach nur trocken. Ich spüre Gott nicht. Ich erlebe Gott nicht. Hilft er mir? Erhört er meine Gebete? Ich merke es nicht. Das sind wüste Zeiten. Und das Volk Israel, es hat diese Wüstenzeiten erlebt. Es gehört zu seiner Geschichte als Volk. Wahrscheinlich ist Israel das einzige Volk, das 40 Jahre in der Wüste verbracht hat. Ja, sie waren in der Gefangenschaft in Ägypten, Sklaven. Und da kommt ein Mann und sagt, Gott hat mir den Auftrag gegeben, ich soll euch hinausführen aus diesem Land. Und das war nicht ganz so einfach, weil da gab es noch einen mächtigen Mann, den Pharao, der etwas dagegen hatte. Aber Gott hat das geschafft. Wenn Gott einen Plan hat, dann führt er ihn aus und dann gelingt er auch. Aber das Volk, das dann so wundersam gerettet wurde durch das Meer hindurch, wo Mose sogar das Meer teilen konnte, also das wäre schön, ich könnte das auch mal so, das Meer teilen. Das hat Gott gemacht. Und dann konnte das Volk hindurch. Und nicht nur, dass sie hindurchziehen konnten, Gott hat dann gleich auch mal die ganzen Feinde und Verfolger hinten dran, indem er das Meer wieder geschlossen hat, aus dem Weg geschafft. Aber jetzt sind sie auf der anderen Seite, in der Wüste. Manchmal kann es uns als Christen auch so gehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr euch für Jesus entschieden habt. Als ihr das erlebt habt, dass Jesus euch aus einem Leben herausgerettet hat, das eigentlich ein Leben in Sklaverei war. Und eurem Feind die Macht genommen hat, über euch zu regieren. Und vielleicht habt ihr es erlebt, dass ihr dann plötzlich auch mal in der Wüste standet. Was hat Mose gemacht, als sie in der Wüste standen? Also das Volk, das hat ziemlich schnell reagiert. Wir reagieren immer ziemlich schnell, wenn wir in der Wüste sind. Also, und meine Kinder sagen das ganz einfach: Wasser. Wenn sie Durst haben, Wasser. Ich sage, ja gut, mach einen ganzen Satz. Darf ich bitte Wasser haben? Okay. So kam also das Volk und Mose, der Chef, der Anführer, von Gott eingesetzt, der soll das Problem dann lösen. Toll, in der Wüste, Wasser, für ungefähr 1,5 Millionen Menschen. Das ist kein so einfaches Vorhaben. Ja, vielleicht geht es eurer Leitung manchmal auch so in der Gemeinde. Die Leute sagen, Wasser! Okay, einen ganzen Satz bitte. Ja, dann macht man das meistens auch. Und nachher stehen die vor Problemen, die sind nicht so einfach zu lösen. Weil wir können ja nicht zaubern. Bei Mose war das so. Der Herr hat ihm gesagt, was er machen soll. Ruf einige von den 7 Oberhäuptern Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast. Am Berg Horeb werde ich vor dir auf einem Felsen stehen. Schlag mit dem Stab an den Felsen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der 7 Oberhäupter Israels tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Und ich habe da ein schönes Bild gefunden für das, was da passiert ist. Also, was mir besonders gefällt, ist, dass Gott da dabei ist. Er wird gezeigt, so einfach, Gott war da, weil Gott sagt das auch. Ja, ich werde dir vor dir auf einem Felsen stehen. In der Wüste, wenn es schwierig wird, da steht Gott manchmal vor uns hin. Und was ich auch schön finde, das ist der Stab hier, den Mose hat. Weil, wenn ich mir das vorstelle, diese Geschichte, also wenn ich der Mose gewesen wäre und Gott hätte mir gesagt, schlag auf einen Felsen, dann hätte ich mich umgeschaut nach dem größten Prügel, den ich finden kann. Ja? So vielleicht Marke Baseballschläger XXL. Weil ich hätte mir gesagt, ja, also wenn ich aus einem Felsen Wasser rausprügeln muss, dann möchte ich wenigstens ein gutes Werkzeug dafür haben oder so einen Vorschlag haben, wäre auch nicht schlecht. Und das finde ich so schön, dass das hier so ein kleines Stäblein ist, wo Mose da auf den Felsen schlägt. Gott braucht nicht unsere menschlichen Kraftanstrengungen. Wir müssen nicht mit Baseballschlägern oder mit Vorschlaghämmern das Lebenswasser aus dem Felsen rausprügeln. Es braucht nur so ein kleines Stäbchen und dann fließt es. Und alle sehen das, also zumindest die Oberhäupter. Das ganze Volk konnte er nicht mitnehmen, weil das wäre einfach zu lang gegangen. Das ist manchmal so. Ja. Manchmal gibt es einzelne Leute, die etwas sehen dürfen und es dann weitergeben können. Also wir gehen zurück. Also das haben wir jetzt alles im Kopf, oder? Volk Israel. Und jetzt sind wir zurück auf dem Laubhüttenfest. Wir sind auf dem Laubhüttenfest, wir haben diese Bibelverse rezitiert, wir haben uns erinnert, wie Gott uns bewahrt hat, was Gott alles schon geschenkt hat in wüsten Zeiten und so weiter und so fort. Und jetzt, in dieser Situation, Da kommt einer und sagt, Leute, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also die Leute, die wissen, in der Schrift heißt es, wenn jemand so an Gott glaubt, dann wird er dieses Wasser haben. Steht in der Schrift. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wie das in der Schrift steht, so wird das lebendig, wenn jemand an mich glaubt. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Bombe war? Damals. In diesem Umzug, in diesem Kontext. Plötzlich kommt einer und sagt, ihr müsst an mich glauben. Dann passiert genau das, wo wir es jedes Jahr wieder feiern und uns erinnern und uns hoffen, dass es in unserem ganzen Leben Realität wird. Und Jesus sagt es ganz klar. Er sagt, wenn jemand an mich glaubt, dann wird das passieren. Und in der Hoffnung für alle wird es übersetzt, wer mir vertraut, weil Glauben und Vertrauen, das ist das Gleiche, das ist das gleiche Wort. Also wenn wir Jesus vertrauen, dann passiert das. Dann wird lebensspendendes Wasser von mir, von dir ausgehen wie ein starker Strom. So wird dieses Wasser von uns ausgehen. Also wenn du in der Wüste bist, dann darfst du Jesus vertrauen, dass er dir das Leben gibt in der Wüste, dass er Leben in deine Wüste hineinbringt. Und du darfst ihn auch bitten darum, um dieses Wasser. Jesus hatte mal eine Begegnung mit einer Frau am Jakobsbrunnen, heißt die Geschichte. Und ich habe hier leider nicht so eine gute Auflösung, aber das Bild finde ich ziemlich stark, weil ich finde, es stellt so die Situation gut dar. Also diese Frau, die sich da schminkt am Jakobsbrunnen, das heißt, sie habe viele Männer gehabt und der, mit dem sie zusammen war, das war nicht ihr Mann. Und da kommt Jesus daher. Und er benutzt die Situation, um ihr das Evangelium weiterzugeben. Die Alltagssituation, es war um die Mittagszeit, Jesus hat Durst, er möchte etwas zu trinken und er bittet sie um Wasser. Ganz normale Alltagssituation. Sie fragt dann zurück, was, du bittest mich um Wasser? Und Jesus sagt dann, ja, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Und die Frau antwortet, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Hast du den Eindruck in deinem Leben, dass du keine Durststrecken durchmachen musst? Wie sieht es bei dir aus? Empfindest du das so wie in diesem Film von der Verschaska? Ströme lebendigen Wassers? Strömt es in dir oder tröpfelt es in dir? Und wie kann das strömen? Wie kann das Wasser strömen in dir? Paulus hat im Epheserbrief geschrieben, ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Also, da steht jetzt nicht Wasser, aber ich behaupte, Paulus, er redet vom genau Gleichen. Nämlich, dass Gott uns diesen unerschöpflichen Reichtum an Kraft schenkt. Und es heißt ja im Johannesevangelium als Erklärung dann noch, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Also wenn Jesus davon redet, dass Ströme fließen, dann meint er damit, dass der Heilige Geist in uns wirkt, wie so ein Wasserstrom. Und ich denke, das ist etwas, das nicht einfach nur einmal passiert. Und dann strömt es quasi so von der Bekehrung, strömt es dann bis zum Rest von deinem Leben, weil dann würden wir hier alle so 1 bis 2 Meter über dem Boden schweben. Bin ich überzeugt. Wenn das so einfach und so automatisch wäre. Glauben, Vertrauen ist nicht ein einmaliger Prozess. Es fängt an mit einer Entscheidung. Ich möchte glauben. Aber es geht weiter. Es ist ein täglicher, es ist ein ständiger Prozess. Immer wieder neu zu vertrauen. Und immer wieder neu auch zu bitten um diesen Reichtum an Kraft. Weil wir können nichts von uns aus selber tun. Nichts. Der Heilige Geist muss das, was Gott gefällt, in uns bewirken. Und das kann er nur, wenn er in uns strömen kann. Und nicht nur tröpfelt. Wie können wir das machen, dass das strömt? Das ist so das ist meine große Frage. Vielleicht stellt ihr euch auch diese Frage immer mal wieder. Weil ich denke, viele von uns, wir haben das Verlangen, wir wollen gerne das umsetzen, was Jesus gefällt. Wir wollen mit dazu beitragen, dass Menschen gerettet werden. Wir wollen mit dazu beitragen, dass sein Name groß gemacht wird. Aber wie können wir das? Wie können wir das Wasser zum Strömen bringen? Ich glaube, die erste und wichtigste Erkenntnis ist, wir können es nicht zum Strömen bringen. Aber wir können den Strom begrenzen oder zum Versiegen bringen. Ich möchte es mal so beschreiben, wie wenn wir eine ganz lange Leitung sind. Und am Anfang steht das Ventil, wo man aufschrauben muss, damit Wasser in die Leitung hineinkommt, dass das strömen kann. Und wenn wir eine heilige Leitung sind, eine vollständige, gute, perfekte, dann kommt das, was hier reinströmt, hier drüben auch wieder raus. Aber wenn es in dieser Leitung Löcher gibt oder vielleicht Seitenleitungen, wo wir vielleicht auch mal ein Ventil aufgemacht haben, wo das Wasser wieder in die falsche Richtung wegfließt, dann kommt hier drüben nichts raus oder wenig. Und ich glaube, ich könnte jetzt lange darüber reden, was könnten diese verschiedenen Löcher sein. Ich will eins herausgreifen, was Gott an uns ändern möchte. Ein Loch, das er stopfen möchte. Eines vielleicht von vielen, aber vielleicht ein wesentliches. Und das ist wie wir miteinander umgehen als Geschwister. Ich möchte aus dem Kolosserbrief vorlesen, Kolosser 3, Vers 12 und 13. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Ich glaube, das ist ein Riesenloch, wenn wir nicht tiefes Mitgefühl füreinander haben, als Geschwister. Wenn wir nicht nachsichtig miteinander umgehen. Wenn wir einander nicht vergeben. Das ist ein gewaltiges Loch. Da fließt wahnsinnig viel Wasser weg. Irgendwohin. Aber nicht dorthin, wo es hin soll. Und Jesus, er hat darum gebeten. Er hat den Vater darum gebeten. Das war eines seiner zentralen Gebete, die er gesprochen hat, bevor er dann seinen Weg ans Kreuz gegangen ist. Und er hat für alle Menschen gebetet, die an ihn glauben. Stellt euch vor, Jesus hat sogar für die Katholiken gebetet, die an ihn glauben. Für alle Menschen, die an ihn glauben. Er hat sogar für die Adventisten gebetet, die an ihn glauben. Könnt ihr euch das vorstellen? Für alle Menschen. Und er hat gebetet, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Ich bin überzeugt, da geht viel Wasser den Bach runter, aber den falschen. Wenn wir nicht eins sind, wenn wir uns streiten, als Menschen, die zu Jesus gehören. Und das fängt ganz im Kleinen an. Das fängt an, wie wir über andere Denominationen reden, denken. Und ich glaube, es ist Jesus ein großes Anliegen. Ich komme jetzt nicht und sage, wir wollen alle eine einzige Kirche machen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will nicht so hinausgehen mit diesem Verständnis. Es geht mir nur darum, sehen wir uns als Christen, wenn wir an Jesus glauben? Sehen wir den anderen als Christen? Oder sagen wir, naja, der nicht. Um das geht es. Und dann das letzte Loch, das ich noch ansprechen möchte, bevor ich zum Schluss komme, ist, dass Jesus gesagt hat, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Glaubst du, dass Gott auch heute noch Wunder tut? Und hast du eine Vorstellung, wer heute noch Wunder tut? Sind das ein paar besonders charismatische Persönlichkeiten, die im Fernsehen kommen? Sind das ein paar Freaks? Oder bist das vielleicht du? Wer an mich glaubt, ja, ich glaube, wird die Dinge, die ich tue, auch tun? Ja. Also, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist ein großes Loch, wenn wir heute nicht mehr den Glauben haben, dass Jesus das mit uns persönlich, weißt du, persönlich, mit dir, nicht mit deinem Nachbarn. Es ist einfach, Glaube zu haben für unseren Nachbarn. Zu sagen, geh du mal raus, bete du mal für jeden. Jesus wird den dann schon heilen, wenn es du bist. Aber bei mir selber. Hast du Glauben, dass Jesus größere Dinge durch dich tut, wie er selber getan hat? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Zum Beispiel, dass Menschen gerettet werden. Das ist eine riesengroße Sache. Und dass Menschen geheilt werden, auch. Dass Menschen umkehren, dass sie erkennen, dass sie Jesus brauchen. Ich möchte zum Schluss kommen und euch alle ermutigen. Jesus, er will in dir einen Lebensstrom. Oder er hat schon in dir einen Lebensstrom in dich hineingelegt. Durch den Glauben. Der Strom ist da, wenn du glaubst. Du darfst ihn fließen lassen. Du kannst die Löcher stopfen und du kannst Glauben haben, dass Jesus durch dich Großes tut. Und dass wir nicht religiöse Feste feiern müssen, so wie das Volk Israel. Dass wir uns nicht erinnern müssen, was Gott getan hat und dann vielleicht hoffen, dass er auch noch ein bisschen was vielleicht tut, sondern dass du diesen Strom haben darfst. Durch den persönlichen Glauben, durch die persönliche Beziehung zu Jesus. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Jesus lädt dich ein, wenn du noch Durst hast, wenn du von diesem Wasser noch nie getrunken hast. Komm zu mir und trink. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich bete zum Abschluss. Ja, Herr Jesus Christus, es haut mich immer wieder um, wenn ich dran denke, auch wie vollmächtig du in das Leben hineinsprichst. Damals, als du auf der Erde lebtest, hast du so vollmächtig hineingesprochen in die Situation. Und ja, Herr, ich bitte dich, sprich du auch heute vollmächtig in die Situation von jedem Einzelnen hier. Dort, wo wir uns in der Wüste, in Wüstenzeiten befinden, ja, sprich du vollmächtig dein Wort vom Glauben hinein, dass wir glauben dürfen, und hilf du unserem Unglauben. Und dort, wo wir vorwärts schauen oder auf unseren Alltag schauen und sagen, wir wünschen uns, dass dein Strom besser fließen kann. Da bitte ich dich, überführe du uns, wo unsere Löcher sind. Du kennst uns am besten. Und hilf uns, diese Löcher zu stopfen. Oder diese falschen Abzweigleitungen abzuschneiden und zu verschließen. Und ja, mehre unseren Glauben, Herr, mehre unseren Glauben, sodass noch mehr von diesem Wasser wirklich dorthin kommt, in die Wüste kommt, wo du Leben schaffen möchtest. in die Wüste von anderen Menschen, in die Wüste dieser Welt. Dass noch viele Menschen den Glauben zu dir finden dürfen, dass noch viele Menschen gerettet werden dürfen. Ich bitte das in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.